Deutschlandfunk. Hintergrund.
Partnersuche im Indopazifik. Deutschlands geostrategische Interessen. Von Steffen Wurzel.
Ein warmer Sommerabend Mitte August. Johann Wadephul steht auf den Holzdielen der Dachterrasse des deutschen Pavillons der Weltausstellung Expo im japanischen Osaka. Für den Bundesaußenminister endet ein 16-stündiger Arbeitstag mit einem kurzen Pressestatement.
Mal wieder hier mal auf 1,70 Meter.
Die Reporterinnen und Reporter haben ihre Mikrofonstative aufgebaut. Wieder einmal sind die Mikros allerdings ein paar Zentimeter zu hoch platziert für den Außenminister.
Ja, was heißt schon wieder? Ich meine, ich wachse jetzt auch nicht mehr. 1,70 sind 1,70.
Die Selbstironie des CDU-Politikers Wadephul begegnet einem auf Reisen mit ihm immer wieder. Seien die Inhalte, um die es geht, noch so ernst. Im Asien-Pazifik-Raum reicht die Themenpalette des Bundesaußenministers von Krieg und Frieden über Wirtschaft und Freihandel bis zu Wissenschafts- und Fachkräftezusammenarbeit. Auf seinen Reisen nach Indien, Japan und Indonesien in den vergangenen Wochen trifft sich Johann Wadephul mit Politikern, Wirtschaftsleuten, Militärs und Think-Tank-Experten. In der Expo-Stadt Osaka geht es außerdem um die Forschungskooperation zwischen Deutschland und Japan.
Wer technologischer Vorreiter ist, löst sich auch von Abhängigkeit. Auch deshalb möchten wir künftig noch enger mit Japan zusammenarbeiten. Deutschland und Japan eint als dritt- und viertgrößte Volkswirtschaften der Welt unsere Innovationskraft.
Wo immer er und andere deutsche Spitzenpolitikerinnen und Politiker in Asien unterwegs sind, immer wieder formulieren sie den Wunsch, enger und mehr zusammenzuarbeiten mit den Staaten im Indopazifik, vor allem um sich unabhängiger von China zu machen. Denn in der Volksrepublik sieht die Bundesregierung inzwischen in erster Linie einen systemischen Rivalen. Entsprechend geht sie demonstrativ auf Abstand zur kommunistischen Führung in Peking.
Für mich ist es das erste Mal in der Region und auch die erste Reise nach Japan und Indonesien.
Sintje Möller, sozialdemokratische Verteidigungspolitikerin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Sie hat den Bundesaußenminister im August nach Asien begleitet und die Reise vor allem durch die sicherheitspolitische Brille betrachtet.
Für mich in der Beobachtung ist es erstaunlich und auch gewissermaßen beruhigend gewesen, dass wir, obwohl wir am anderen Ende der Welt uns befinden, gleich oder ähnlich auf die Herausforderung von Russland blicken, als auch auf die Herausforderung, die von China ausgeht und damit eben auch die Bedrohung für die regelbasierte Ordnung.
Die gemeinsamen Herausforderungen und der Wunsch, die regelbasierte Ordnung aufrechtzuerhalten, diese viel zitierten Schlagwörter ziehen sich wie ein roter Faden durch die außenpolitischen Aktivitäten Deutschlands in der Asien-Pazifik-Region bzw. im Indopazifik. Erstmals politisches Gewicht bekam dieser geografische Begriff vor 5 Jahren, als das damals vom SPD-Politiker Heiko Maas geleitete Auswärtige Amt sogenannte Leitlinien zum Indopazifik formulierte. Ein rund 70 Seiten starkes Dokument, in dessen Vorwort es heißt:
Mit dem Aufstieg Asiens verschieben sich die politischen und ökonomischen Gewichte zunehmend in den indopazifischen Raum. Die Region wird zum Schlüssel für die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert.
Geografisch klar definieren lässt sich der Indopazifik nicht. Die Bundesregierung versteht unter dem Begriff die Region, die vom Indischen Ozean und vom Pazifik geprägt ist. Also eine Weltregion, die eine Art riesiges Dreieck bildet. Von Indien über Japan bis auf die Südhalbkugel nach Neuseeland und die pazifischen Südseestaaten. Rund 60% der Weltbevölkerung lebt hier.
Die Idee war damals vor allen Dingen, eine Definition zu finden, die den indopazifischen Raum, den asiatisch-pazifischen Raum, nicht nur China-spezifisch definiert oder China-zentrisch definiert, sondern definiert um all die anderen Akteure, die auch da sind.
Janka Oertel von der nichtstaatlichen Außenpolitik-Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin. Seit Jahren forscht sie zu China, zu Asien und zur Frage, wie sich Europa im geopolitischen Wettbewerb künftig aufstellen sollte. Janka Oertel begründet Deutschlands verstärktes Engagement im Indopazifik vor allem mit der Politik der chinesischen Führung. Die Volksrepublik trete wirtschaftlich, politisch, strategisch und militärisch zunehmend selbstbewusst und machtorientiert auf.
Darauf muss man sich jetzt neu einstellen. Und für uns in Europa bedeutet das, dass wir natürlich anfangen müssen, ganz anders über diese einzelnen Akteure nachzudenken. Wir haben unsere Asienstrategie in den letzten 30 Jahren vor allem als China-Strategie verstanden. Ökonomisch betrachtet war das gerade für Deutschland der Ort, an dem man investiert hat, an dem man Gewinne gemacht hat, mit dem man zusammengearbeitet hat. Alle anderen Akteure in der Region waren immer so ein bisschen unter ferner Liefen.
Nach wie vor ist China der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands. 2024 betrug das beidseitige Handelsvolumen knapp 247 Milliarden Euro. Nur mit den USA hat Deutschland mehr gehandelt. Doch die Gewichte verschieben sich und das nicht nur wirtschaftlich. Die USA gehen zunehmend auf Konfrontation mit Europa, wirtschaftlich, aber auch politisch und in Fragen der transatlantischen Sicherheit. China wiederum hat sich für die deutsche Wirtschaft von einem scheinbar grenzenlosen Absatzmarkt zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten entwickelt, in den Bereichen Maschinenbau, Chemie, Automobilbau und Technologie etwa. Nicht nur was die Wirtschaft angeht, auch sicherheitspolitisch hat die deutsche Politik inzwischen erkannt, welche Gefahren von der kommunistischen Führung in Peking ausgehen. Für Außenminister Wadefuhl sind das Streben der kommunistischen Führung nach militärischer und nach technologischer Vormacht zwei Seiten einer Medaille.
Hier im Indopazifik sind wir mit China konfrontiert, das erheblich aufrüstet und seine Volksbefreiungsarmee mit Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz technologisch führend in der Welt machen will.
Dazu kommt das chinesische Streben nach wirtschaftlicher und industrieller Dominanz. Nicht nur, aber vor allem im indopazifischen Raum. Davor, dass die Führung in Peking dabei mit unfairen Mitteln arbeite, warnen Expertinnen und Experten wie Janka Oertel schon seit vielen Jahren.
Die chinesische Regierung fährt eine industriepolitische Strategie, die die Möglichkeiten anderer Staaten, sich zu entwickeln, vor allem im südostasiatischen Raum, massiv untergräbt. Eine sehr aggressive Industrie- und Wirtschaftspolitik ist. Und gleichzeitig ist man unter massivem Zolldruck aus den USA momentan. Das heißt, für all diese Staaten in der Region ist die Suche nach neuen Partnern, ja, würde ich sagen, genauso relevant wie für uns.
Zum Beispiel für Japan. Außenminister Takeshi Iwaya wertete es im August als besonderes Zeichen einer engen Partnerschaft, dass Johann Wadefuhl seine erste größere Fernreise als deutscher Außenminister nicht nach China machte, sondern nach Japan. Der CDU-Politiker selbst machte aus seinem besonderen Interesse für das ostasiatische Land keinen Hehl. Er begrüßte seinen Gastgeber in Tokio auf Japanisch.
Konnichiwa. Deutsche Renpo Gaimu Daijin Wadefuhl des. Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft.
Die Probleme, mit denen sich Deutschland und Japan auseinandersetzen müssen, ähneln sich. Beide Staaten sind wirtschaftlich abhängig vom zunehmend protektionistisch auftretenden China. Sie leiden beide unter der erratischen Zoll- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump und beide sehen sich mit einer überalterten Bevölkerung konfrontiert. Auch sicherheitspolitisch teilen Japan und Deutschland ähnliche Sorgen. Konnten sich die Verlierernationen des Zweiten Weltkriegs nach 1945 jahrzehntelang auf Präsenz und Schutz des US-Militärs verlassen, ist das in beiden Ländern inzwischen nicht mehr sicher. Die Konsequenz daraus, Deutschland und Japan wollen unter anderem beim Militär und bei der Rüstung enger zusammenarbeiten. Auch was die Abhängigkeit von China angeht, wolle er sich Rat holen in Japan, sagte Außenminister Wadefuhl bei seinem Besuch in Tokio Mitte August.
Die jüngsten chinesischen Exportkontrollen, unter anderem für seltene Erden, treffen japanische wie deutsche Firmen gleichermaßen und machen noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, gerade unsere Resilienz bei kritischen Rohstoffen zu stärken. Japan hat diese Erfahrung schon sehr früh gemacht und entsprechend Konsequenzen gezogen.
Tatsächlich konnte Japan seine Abhängigkeit von China, was kritische Rohstoffe angeht, deutlich senken. Von 90% im Jahr 2018 auf inzwischen nur noch knapp 60%. Besonders ins Gewicht fällt das bei den sogenannten seltenen Erden, also bei seltenen Metallen, die man zum Beispiel braucht für die Herstellung von Smartphones und Windturbinen, aber auch für Magneten, die in Motoren verwendet werden, von E-Autos, Staubsaugern und vielen anderen Geräten.
Japan ist beim Thema Wirtschaftssicherheit wahrlich ein globaler Vorreiter. Für Deutschland geht es jetzt sehr konkret darum, Lieferketten zu diversifizieren und zügig kritische Abhängigkeiten zu reduzieren.
Dazu passt, dass der CDU-Außenminister bei seinen Asienreisen auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird. Das gab es unter seinen Vorgängerinnen und Vorgängern so nicht.
Ja, mein Name ist Erik Eschen, ich bin der CEO der Vakuumgruppe oder Vakuumschmelze aus Hanau.
Erik Eschen ist einer der Manager mittelständischer Unternehmen, die Wadefuhl im August nach Asien begleitet haben.
Wir sind der letzte Hersteller von Dauermagneten in der westlichen Welt.
Der Magnete-Spezialist Ashen nutzt die Reise, um auf das zunehmend heikle Thema der seltenen Erden aufmerksam zu machen. Also auf die Tatsache, dass China den Handel mit diesen kritischen Rohstoffen weltweit kontrolliert.
Die erste Station Japan war für uns äußerst wichtig, da wir in Japan einen starken Partner haben, der das Thema seltene Erden schon vor Jahrzehnten sehr wichtig genommen hat und sich abgesichert hat. Da wollen wir raus lernen.
Sehr geehrter Herr Minister, verehrte Fluggäste,
weiter Flug nach Jakarta. Wirtschaftlich wird auch Indonesien immer wichtiger für Deutschland.
Die Flugzeit nach Jakarta wird voraussichtlich 6 Stunden und 15 Minuten betragen.
Anders als Japan ist Indonesien keine gefestigte Demokratie, sondern ein Land, in dem es zwar Wahlen gibt und eine lebendige Zivilgesellschaft, dessen Präsident Prabowo Subianto aber hart gegen Kritiker vorgeht. Beim Auftritt mit Indonesiens Außenminister Sugiono thematisiert Johann Wadephul die problematische Menschenrechtslage in dem Land nicht.
Für uns ist diese aufstrebende Wirtschaftsmacht ein Zukunftsplayer. Für uns ist Indonesien ein Schlüsselpartner, mit dem wir noch stärker zusammenarbeiten wollen. Und
dass die Frage der Menschenrechte viel zu kurz komme beim Werben der Bundesregierung um neue Partner im Indopazifik, das kritisiert unter anderem die Partei Die Linke.
Ich würde es sehr erfreulich finden, wenn die Bundesregierung sich vor allen Dingen mit den Menschenrechtsorganisationen, mit den NGOs vor Ort, mit den protestierenden Menschen auseinandersetzen würde, bei den Reisen vor allen Dingen sich auch mit denen treffen würde, also vor allen Dingen auch mit Oppositionellen.
Cansu Özdemir, die außenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Für den CDU-Politiker Wadephul steht bei seinen Asienreisen etwas anderes im Vordergrund: eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hier wird ein Unterschied deutlich zu seiner Amtsvorgängerin Annalena Baerbock. Die Grünen-Politikerin sprach deutlich mehr über Menschenrechte als ihr Nachfolger Wadephul. In Jakarta setzt er andere Schwerpunkte. Er wirbt um indonesische Fachkräfte und um Freihandel.
Das Schlüsselprojekt ist dabei das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indonesien. Und ich hoffe, dass es ein Beispielprojekt auch für andere Regionen später sein kann.
Über Freihandelsabkommen mit anderen Staaten und Länderbündnissen verhandelt Deutschland nicht direkt. Dafür ist die EU-Kommission in Brüssel zuständig. Doch angesichts der aggressiven Zoll- und Handelspolitik der USA und einem wirtschaftlich zunehmend rücksichtslos auftretenden China wirbt die schwarz-rote Bundesregierung weltweit vermehrt für Freihandelsabkommen.
Namaste, good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you to this press conference by a distinguished guest, His Excellency Dr. Johann Wadephul.
Zum Beispiel in Neu-Delhi, wo Außenminister Wadephul Anfang September seinen indischen Kollegen Subramaniam Jaishankar getroffen hat.
Wenn andere Handelshürden aufbauen, dann sollten wir damit antworten, dass wir sie senken. Das sorgt für Wohlstand und Verständigung zwischen den Völkern. Deswegen unterstützt Deutschland mit großem Nachdruck, dass das Freihandelsabkommen...
Cansu Özdemir warnt davor, Freihandelsabkommen gegen berechtigte Kritik durchzudrücken. Die Linkspartei-Außenpolitikerin verweist etwa auf Umweltschutz und auf die Interessen von Kleinunternehmern und Landwirten.
Also wenn Handelsabkommen, dann müssen sie halt demokratisiert sein, um eben den Einfluss von Großunternehmen vor Ort dann auch zu mindern, weil wir natürlich in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen haben, dass das für die Menschen vor Ort auch ganz oft Armut bedeutet, Ausbeutung bedeutet, manchmal eben auch Vertreibung bedeutet.
Manoj Kewal Ramani von der Takshashila Institution im indischen Bangalore gilt als einer der einflussreichsten Analysten für den Asien-Pazifik-Raum, vor allem was die Beziehungen zwischen Indien und China angeht. Seiner Ansicht nach sollte Deutschland mit Indien nicht nur wirtschaftlich enger zusammenarbeiten, sondern auch militärisch und rüstungspolitisch.
As Germany sort of looks at the Indo-Pacific, which is where I think the gravity.
Deutschland blickt zunehmend auf den Indopazifik, weil dort inzwischen das Zentrum der globalen Wirtschaft liegt. Deutschland sollte aber auch darüber nachdenken, welches Sicherheitsengagement die Stabilität in dieser Region erfordert. Deutschland muss sich auch in dieser Hinsicht als Akteur in dieser Region begreifen. Ich weiß, dass Europa gerade viel mit sich selbst beschäftigt ist. Der Krieg in der Ukraine sorgt für Herausforderungen. Aber die Sicherheit im Indopazifik ist mit der in Europa verbunden. Das hat viel zu tun mit den Beziehungen zwischen China und Russland.
Für Russland ist Chinas kommunistische Führung der mit Abstand wichtigste Unterstützer. Politisch, wirtschaftlich und technologisch. durch Energie- und Waffenkäufe hilft aber auch Indien dabei, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mitzufinanzieren. Davon abzurücken lehnt die Regierung in Neu-Delhi bisher ab. Immer wieder sucht Indiens Premier Narendra Modi sogar demonstrativ die Nähe zu Wladimir Putin. Mit mehr Rüstungszusammenarbeit und gemeinsamen Militärübungen will Deutschland Indien aufzeigen, dass es Alternativen gibt zu Russland. Germany, Foreign Minister, arriving. Dass die Sicherheit im Indopazifik und die in Europa eng zusammenhängen, betont der Bundesaußenminister auch bei seinem Besuch im japanischen Yokosuka. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel besucht der CDU-Politiker im August den weitläufigen Marinestützpunkt des US-Militärs in der Bucht von Yokosuka, 50 Kilometer südlich von Tokio. Hier befindet sich das Hauptquartier der 7. Flotte der US-Marine. Knapp 30.000 US-Militärangehörige leben und arbeiten auf dem japanischen Stützpunkt.
Wie wichtig starke Partnerschaften für Frieden, Sicherheit und Stabilität sind, das wird hier an diesem Marinestützpunkt in Yokosuka noch einmal sehr deutlich. Ein Ort, der für die japanische Marine ebenso für die US Navy von herausragender Bedeutung zur Wahrung von Frieden und Stabilität im Indopazifik ist.
Und bedeutend für die Sicherheit Taiwans. Chinas Staats- und Parteiführung droht der Inselrepublik immer wieder mit Krieg. Käme es tatsächlich dazu, würde das US-Militär wohl von hier, von Yokosuka aus, wie auch immer reagieren. Dass ein deutscher Außenminister also ausgerechnet diesen Stützpunkt besucht und von dort aus ein Statement zum Thema Taiwan abgibt, ein klares Zeichen der Unterstützung für die Regierung in Taipeh.
Grenzen dürfen nicht durch Gewalt verschoben werden. Weder in Europa noch im Indopazifik noch sonst irgendwo auf der Welt.
Mehrfach warnt Johann Wadephul vor dem zunehmend aggressiven Auftreten Chinas in der Region, kurz vor und während der Reise nach Japan. Während die kommunistische Führung in Peking mit scharfer Kritik reagiert auf die Äußerungen des CDU-Politikers, werden seine Worte in Japan mit Wohlwollen aufgenommen. Auch dass die deutsche Marine vergangenes Jahr mit einer Fregatte demonstrativ durch die von Chinas Führung beanspruchte Taiwan-Straße gefahren ist, wird als symbolischer Beistand für die Regierung in Taipeh geschätzt in der Region. Wobei der Inspekteur der Marine, Jan-Christian Karg, Ende August im Gespräch mit dem Deutschlandfunk einräumen musste, wiederholen kann die Bundeswehr eine solche Fregattenfahrt wohl erst übernächstes Jahr wieder, 2027, denn die Kapazitäten der Marine seien begrenzt.
Wer begrenzte Mittel hat, muss priorisieren, da meine Hauptaufgabe die Abwehrfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft in Ostsee und Nordatlantik ist, muss ich mir ganz genau überlegen, ob ich eine Kampfeinheit so lange binden kann, um sie in den Indopazifik zu bringen. Das werden wir jedes Jahr neu bewerten und insbesondere in 27 uns anschauen, ob wir in welcher Form auch immer das gewährleisten können.
Entscheidend ist aber, Deutschland signalisiert den demokratisch regierten Staaten in Asien immer wieder, das, was im fernen Indopazifik passiert, bleibt bei uns in Berlin nicht unbemerkt. Die Asienforscherin Janka Oertel begrüßt, dass Deutschland die in Anführungszeichen alte geopolitische Welt verlassen hat, in der sich fast alles, was mit Asien zu tun hatte, nur um Handel mit China drehte. Für Deutschland stelle sich jetzt die Frage,
wie weit sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen in die neue Welt? Also das eine Standbein in der alten Welt loszulassen und das Spielbein in die neue Welt zu setzen und wirklich mutig zu sagen, okay, alles hat sich verändert und das machen wir jetzt. Jetzt muss es ins Handeln gehen und ins Tun kommen. Und da muss man viel mehr noch machen. Und da muss man sehr viel klarer sein, welche Kompromisse man auch bereit ist, einzugehen.
Eines scheint sicher. In den nächsten Jahren wird die Reisetätigkeit der Bundesregierung in die Staaten der Indopazifikregion noch zunehmen.
Das war der Hintergrund. Partnersuche im Indopazifik. Deutschlands geostrategische Interessen. Von Steffen Wurzel. Redaktion Astrid Theil.